Ja, ihr lieben Geschwister aus Riedlingen und auch alle Gäste, möchte ich auch von meiner Seite noch recht herzlich begrüßen. Ich grüße auch recht herzlich von der Gemeinde Massenbach, aus der ich komme, früher mal eine Baptistengemeinde, aber seit 1. Januar sind wir aus dem Bund ausgetreten. Also das Gleiche, was die Gemeinde Riedlingen schon ein paar Jahre früher getan hat, haben wir jetzt auch getan, weil wir einfach nicht mehr mit der Theologie des Bundes mitgehen konnten. Ja, ihr Lieben, das Thema, über das ich heute Morgen, bevor ich es vergesse, ganz herzlich soll ich auch von meiner Frau grüßen. Sie wäre gerne dabei gewesen, kann aber krankheitsbedingt nicht, sie ist nicht ganz auf dem Damm und konnte deshalb nicht mitkommen. Das Thema, über das wir heute Morgen etwas hören wollen, heißt Mit Gott in die Zukunft. Und das Thema oder der Text steht in 2. Mose 13, die Verse 17 bis 22. Und da lesen wir: Als nun der Pharao das Volk Israel, hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen: Gott wird sich gewiss eurer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch hinauf. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etham am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Soweit dieser Text. Ja, wir blicken zurück auf ein ganz wichtiges Kapitel in der Geschichte Israels. Das Volk ist in Aufbruchstimmung. 600.000 Männer, Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet, machen sich auf den Weg raus aus Ägypten. Aufbrüche, die gibt es ja auch bei uns. Aufbrüche in die Schule für die kleinen Kinder, in den Beruf, in einen neuen Arbeitsplatz, in die Ehe, in einen anderen Wohnort und so weiter. Oder eben wie der Aufbruch des Volkes Israel in eine neue Zeitepoche. Ich habe euch heute Morgen drei Punkte mitgebracht. Das war das Falsche. So. Und die lauten: Was früher war, das zählt nicht mehr. Zweitens und drittens, denn Gott geht mit uns. Und dann kommen wir zu unserem ersten Punkt: Was früher war. Was macht eigentlich ein Volk wie Israel in einem Land, wo es überhaupt nicht hingehört, nämlich in Ägypten? Ägypten war ja aus Sicht der Israeliten nicht gerade das heilige Land. Ägypten war eher unheiliges Land. Die Israeliten sind ja auch keineswegs massenweise nach Ägypten eingewandert. Es hat ganz klein begonnen und auf einmal waren sie mittendrin. Sie sind sozusagen nach Ägypten hineingeschlittert. Am Anfang war es nur Jakob und seine 11 Söhne. Der blanke Hunger hatte sie nach Ägypten getrieben. Und dort haben sie Josef, den 12. Sohn, getroffen. Sein Vater, ihr kennt die Geschichte, hat ihn für tot gehalten. In Wirklichkeit war er aber von seinen eifersüchtigen Brüdern an vorbeiziehenden Nomaden verkauft worden. Und so ist er in Ägypten gelandet. Später war dann Josef Verwalter des Reiches beim Pharao, und durch seinen Einfluss haben seine Brüder und sein Vater Aufnahme in Ägypten gefunden, also in ein Land, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Ich bin ja ein großer Fan, die mich kennen, wissen das, der Musik von Johann Sebastian Bach. Und ich habe festgestellt, in den Texten von den Bach-Kantaten, da steht Ägypten nicht für das geografische Ägypten, sondern meistens für ungeistliche Orte. Und in den Kantaten kann man immer wieder so heraushören, raus aus Ägypten. Also die Israeliten sind ganz unmerklich nach Ägypten hineingeraten, wo sie nicht hingehören. Das gibt es auch bei uns. Auch bei uns gibt es Orte, wo wir nicht hingehören. Weder im Rat der Gottlosen, noch wo die Spötter sitzen, um Psalm 1 zu zitieren, haben wir etwas verloren. Oder Sodom und Gomorra sind auch Orte, wo wir nichts zu suchen haben. Eile, rette deine Seele, sagt der Engel zu Lot. Im heutigen Deutsch würde man sagen, raus aus Sodom, bevor es zu spät ist. Natürlich wird jetzt kein Gerechter nach Sodom gehen, mit dem Vorsatz, dort möglichst viel zu sündigen. Das hat auch Lot nicht getan. Lot ist nicht dem sodomitischen Playboy-Club beigetreten und hat auch keine pornografischen Schriften abonniert. Und vielleicht hat er, oder sicher hat er die Lebensweise der Sodomiter abgelehnt. Aber er war dennoch Teil des Systems Sodoms und damit des himmelschreienden Unrechts und deshalb musste er raus. Raus aus Sodom. Oder David, um ein anderes Beispiel zu nehmen, der hat es auch nicht darauf angelegt, ein Ehebrecher und sogar Mörder zu werden. Aber es ist passiert, ganz allgemein formuliert, kein Christ nimmt sich vor, bewusst zu sündigen, aber es passiert halt. Und wenn man schon einmal auf der schiefen Ebene ist, bei der Sünde, dann rutscht man immer schneller nach unten, siehe David. Erst Ehebruch, dann musste dieser Ehebruch vertuscht werden, deshalb noch der Mord an dem Uriah. Deshalb gilt auch hier, wehret den Anfängen, bevor ihr in das System hineingerate, das nach unten führt. Schneller, als man denkt, verstrickt man sich in einem Sündengeflecht. Schauen wir uns nochmal die Situation beim Volk Israel an. Schon nach dem Tod des Pharaos, der Zeit Josefs, hat der Leidensweg begonnen. Auf einmal hat es geheißen, die Juden sind unser Unglück. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Damals war die Folge brutale Unterdrückung, härteste Sklavenarbeit. Die Geschichte des jüdischen Volkes ist immer auch eine Leidensgeschichte. Der Jude Martin Buber hat einmal geklagt, unsere Erwählung durch Gott hat uns nur Leid und Tränen eingebracht. Aber am Ende aller Ausrottungsversuche sind die Juden immer an den Gräbern ihrer Peiniger gestanden, niemals umgekehrt. Der Pharao und sein Heer sind im Meer umgekommen. Das Dritte Reich hat uns Deutschen ein Land in Schutt und Asche beschert. Der ägyptische Präsident Nasser wollte die Juden ins Meer werfen. Wie die Geschichte ausging, ist bekannt. Oder Haman im Buch Esther, auch der wollte die Juden ausrotten. Und wie immer, wenn die Not am größten war, hat Gott eingegriffen. In 2. Mose 2 lesen wir, Vers 24 und 25, er, also Gott, hörte ihr Klagen und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen, er kam ihnen zur Hilfe. Was dann geschehen ist, zeigt uns klar, wie groß und mächtig Gott ist. Gleichzeitig wird aber auch klar, wie sehr Gott Partei ergreift für die, die ihm gehören. Und wie schwer er die bestraft, die sich an seinem Volk versündigen. 10 schwere Plagen hat es gedauert, bis der Pharao Ramses II. Erkannt hat, dass er sich dem Willen Gottes nicht widersetzen konnte. Die rund vielleicht 1,5 Millionen Israeliten durften endlich das Land verlassen. Und die Geschichte Israels könnte auch unsere eigene Geschichte mit Gott beschreiben. So wie Israel die Glaubenserfahrung gemacht hat, dass Gott mit seinem Volk unterwegs ist, so wird auch für uns gelten. Gott ist bei uns auf allen Wegen, die wir gehen. Gott will das Licht sein auf unserem Weg, damit wir gehen können am Tag und in der Nacht, in den Tagzeiten des Lebens und in den Nachtzeiten des Lebens. Wer aufbricht, hat oft unbekanntes Land und die Wüste vor sich. Da kommen Probleme und Gefahren von außen, da gibt es Zweifel im Innern. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mitgeht auf dem Weg. Die Geschichte Israels zeigt es uns. So steht es geschrieben, niemals wich die Wolkensäule bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht von dem Volk. Gott ist beständig mit uns unterwegs. Gott will uns leiten auf unserem Weg Tag und Nacht. Wüstenzeit heißt Zeit der Entbehrung. Aber Gott war da. Er hat sogar für Nahrung gesorgt, für Wasser. Gott, Mose schlug den Fels und es kam Wasser heraus. Aber keine mickrige Quelle, es muss schon ein reißender Strom gewesen sein, damit die vielen Menschen samt Vieh daraus trinken konnten. Gott gießt seine Segens- und Gnadenströme reichlich aus. Gott messert sein Volk trotz ihrer Untreue nicht einfach ab und lässt es verdursten. Nein, er steht zu seinem Wort und zu seinem Volk. Nach Gottes Weisung schlug also Mose den Felsen, damit aus ihm Ströme des Wassers hervorbrechen sollten. Wenn wir den Begriff hören Fels, klingelt da etwas? Was haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört? Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Wenn ich also an den wahren Felsen Christus denke und mir vergegenwärtige, dass Mose diesen Felsen geschlagen hat, dann fällt mir doch unweigerlich ein Passionschoral von Paul Gerhardt ein. Und er heißt: Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugericht? Du bist ja nicht ein Sünder wie wir und unsere Kinder, von Missetaten weißt du nicht. Also Mose, der hier den Felsen schlägt, handelt hier wie Jahre später die Menschen bei der Kreuzigung Jesu. Während in der Wüste Mose den Felsen Christus geschlagen hat, waren es später Kaiphas und der Hohe Rat, die den Menschen Christus geschlagen haben. Klar ist, dass Mose erst auf ausdrückliche Weisung Gottes den Felsen Christus geschlagen hat. Aber auch die hohen Priester und Schriftgelehrten vollzogen letztlich nur den Plan Gottes, der seinem Sohn die Sündenlast der ganzen Welt aufgelastet hat, damit wir Frieden haben und damit Ströme lebendigen Wassers auf und von den Menschen fließen können. Wer also bedenkenlos von den Juden als Christusmörder spricht, der möge bedenken, dass die Juden nur Werkzeug Gottes waren und der göttliche Plan, die Welt mit sich zu versöhnen, nur durch die Juden erfüllt werden konnte, da ja das Heil aus den Juden kommt. In Matthäus 26, also in der Passionsgeschichte, Vers 31, steht ein Wort, das sagt Jesus, und er zitiert dabei den Propheten Zacharia: Ich, Gott, ich werde den Hirten schlagen, nicht die Juden, ich, Gott, werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Und wie war das damals bei der Kreuzigung Jesu oder vor der Kreuzigung Jesu? Da haben die Menschen auf Jesus eingeschlagen und sogar noch höhnisch gesagt im Lutherdeutsch: Weissage uns, wer ist, der dich schlug? Das heißt also höhnisch: Du bist doch allwissend, dann sag mir, wer dich geschlagen hat. War es der Meier, war es der Müller? Wer hat dich geschlagen? Weissage ist, wer ist, der dich schlug? Und in der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach fügt er genau an dieser Stelle ein: Wer ist's, der dich schlug? Wer hat dich so geschlagen? Also diesen Passionschoral. Und das ist ja eine Frage: Wer hat dich so geschlagen? Und es gibt auch eine Antwort darauf von Paul Gerhardt. Paul Gerhardt, und auch in der Matthäus-Passion ist das so: Wer hat dich so geschlagen? Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer und so weiter. Und weiter in der Matthäus-Passion heißt es auch: Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Beim Laubhüttenfest wird daran gedacht, an das Wasser aus dem Felsen. Das ist einer der Bestandteile des Laubhüttenfestes. Der Priester holte aus einer Quelle Wasser in einer goldenen Schale, schleppte es hoch in den Tempel und hat es durch die ehrfürchtige Menge bis vor den Altar getragen und hat es dort ausgegossen. Das geschieht eben zum Gedenken an das Wasser aus dem Felsen. Und in Johannes 7 wird beschrieben, dass mitten in die ergreifende Stille der Gemeinde plötzlich jemand laut hineinruft: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Natürlich ist jetzt die feierliche Stimmung kaputt. Niemand interessiert sich mehr für den Priester und seine liturgische Wasserkanne. Das Thema heißt jetzt Jesus. Wer an Jesus glaubt, dem gibt er lebendiges Wasser. Wir Glaubenden sind die Empfangenden, der Spender ist aber Christus, unser Fels. Es gibt, um dieses Thema noch an dieser Stelle ein klein wenig zu vertiefen, während der Wüstenwanderung des Volkes Israel noch einen zweiten Bericht aus dem Wasser, aus dem Felsen. Er steht in 4. Mose 20, also viel später. Und wieder ist das Volk am Verdursten und wieder brauchen sie dringend Wasser. Und da heißt es dann in 4. Mose 20, Vers 4, und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und nicht mehr schlagen, und redet vor ihren Augen mit dem Felsen. Wir bemerken den Unterschied zum ersten Bericht. Jetzt sagt der Herr nicht mehr, schlagt den Felsen, sondern redet mit dem Felsen. Ja, wie denn das? Ist jetzt falsch, was vorher richtig war? Mose hält sich allerdings nicht daran, er schlägt den Felsen zum zweiten Mal, obwohl er mit dem Felsen reden sollte. Warum war es falsch, und er durfte deshalb ja auch das Heilige Land nur von Ferne sehen, warum war es falsch, den Felsen ein zweites Mal zu schlagen? Vorher war es doch auch richtig. Das kann doch nur bedeuten, wir sind heilsgeschichtlich jetzt ein Stück weiter gegangen. Die Kreuzigung ist geschehen, Jesus ist der Auferstandene, der erhöhte Herr, der sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Und jetzt ist er nicht mehr das Osterlamm, das Passahlamm, das man anspucken darf, das man schlagen darf, das man verspotten darf. Jetzt ist der erhöhte Herr. Wer jetzt etwas von ihm will, der muss mit ihm reden. Israel hat leider auch nach Kreuz und Auferstehung nicht zu Jesus zurückgefunden oder Jesus gefunden und hat damit den Felsen Jesus zum zweiten Mal geschlagen. Hier im Alten Testament schon vorab gebildet. Kommen wir zum zweiten Punkt. Was früher war, das zählt nicht mehr. In Vers 20 unseres Textes lesen wir, und sie brachen auf von Sukkot, lagerten sich in Etham am Rande der Wüste. Also das erste Etappenziel war Sukkot. Ihr wisst ja, Namen haben in der Bibel mehr Bedeutung als bei uns generell. Aber selbst bei uns haben die Orts- und Städtenamen doch eine gewisse Bedeutung. Wenn ich in Einödsbach Urlaub machen will, dann weiß ich schon vom Namen her, dass ich nicht in einer Großstadt lande. Also ich war schon in Einödsbach, das ist da südlich von Oberstdorf und sieht da genauso aus, wie der Ort heißt. Oder wenn ich nach Friedrichshafen fahre, dann ist ja klar, dieser Ort muss an einem Wasser liegen, sonst hätte er nicht die Bezeichnung Hafen. Oder Frankfurt, Schweinfurt, da steckt das Wort Furt drin. Das heißt also, es muss sich um einen Fluss handeln, der da durchfließt. Und da gab es wohl irgendwann eine Furt, also eine seichte Stelle, wo man drüber gehen konnte. Ich komme aus der Gegend von Heilbronn. Das heißt so, weil es in Heilbronn einen Heilbrunnen gibt, der liegt, wer sich in Heilbronn auskennt, genau, oder der ist fast Bestandteil der Kilianskirche. Über den Brunnen ist übrigens eine Darstellung angebracht, die die Frau am Jakobsbrunnen zeigt, wo es auch um das Wasser des Lebens geht. Also wenn schon unsere Namen eine gewisse Bedeutung haben, dann gilt das umso mehr noch für die Namen der Bibel. Sukkot, das heißt Ort der Hütten oder auch Laubhütte, das Wort ist auch bei Laubhütte irgendwie drin. Das heißt also, Ort der Hütten, ein wohnlicher Ort, da kann man es aushalten, dort fühlt man sich richtig wohl. Der nächste Ort heißt Etham, das bedeutet dagegen Raubvögelort, man kann das also nachlesen, das hört sich nicht so toll an. Und die Bibel ergänzt noch am Rand der Wüste, also da, wo der Löwe brüllt, der Schakal heult, wo es Sandflöhe, Schlangen, Skorpione gibt. Etham, ein Ort, wo niemand leben möchte. Wo lebst du gerade? In Sukkot, am wohnlichen Ort, geborgen, in der Familie, beschäftigt, in einer Behörde. Das Leben ist leicht und erfreulich. Du kannst deinen Hobbys nachgehen, lebst in rangierten Verhältnissen in Sukkot. Dann danke Gott für diesen Vorzug, die Güte, in Sukkot leben zu dürfen. Gott schenkt solche ruhigen Orte und Zeiten. Wir nehmen das dankbar aus Gottes Hand. Aber Vorsicht, kann sich auch mal ganz schnell ändern. Du kannst ganz schnell in Etham landen. Das bedeutet Arbeitslosigkeit, kein Auskommen mit dem Einkommen, Krankheit, Tod von Angehörigen und so weiter und so weiter. Nein, wir haben keine Garantie, in Sukkot bleiben zu dürfen. Unser Text setzt sogar noch einen drauf. Israel musste von Sukkot wegziehen nach Etam, denn Gott zog voran. Gott holt uns manchmal aus unserem schönen Sukkot heraus und führt uns nach Etam. Und sicher gibt es auch viele unter euch, die leben hier und jetzt nicht in Sukkot, sondern in Etam, dem Raubvogelort. Leidest du an einer schweren Krankheit, die dich zermürbt, wollen Sorgen oder auch Depressionen dich kaputt machen? Erlebst du Mobbing am Arbeitsplatz, Streit in der Familie? Aber auch dann darfst du wissen, du stehst in Gottes Hand, denn Gott ist bei dir, auch in Etam. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Der erste war, was früher war. Der zweite, das zählt nicht mehr. Und der dritte, denn Gott geht mit uns. Israel ist nicht aus eigenem Antrieb nach Etam gezogen. Gott hat das Volk dahin geführt. Nicht, damit es umkommt, sondern um es sicher in das versprochene neue gelobte Land zu bringen. In Vers 18 steht übrigens auch ausdrücklich, dass Gott das Volk einen Umweg geführt hat. Er musste das sein, ein Umweg. Und überhaupt, Israel hat 40 Jahre gebraucht für eine vergleichsweise kurze Strecke. Also das ist schon heftig. 40 Jahre Wüste, 40 Jahre Umweg. Allerdings hatten die sich die 40 Jahre selbst zuzuschreiben. Die Leute haben ja nicht nur an den äußeren harten Umständen der Wüstenwanderung gelitten, sondern auch an ihrem inneren Zustand. Unzufriedenheit, Undankbarkeit, mangelndes Gottvertrauen. Soll jetzt aber ja niemand sagen, wir sind besser als das Volk Israel. Nee, wir sind auch nicht besser. Und deshalb führt Gott in seiner großen Güte das Volk vorsorglich nach Etam, dem unwirtlichen Ort. Warum ist das gütig von Gott? Die Begründung wird uns in Vers 17 gegeben unseres Textes, damit es nicht durch das Kriegsgebiet der Philister ziehen muss. Gott wollte ihnen verlustreiche Kämpfe ersparen. Wir lesen in Vers 17, nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Sinn ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Das war ein lohnenswerter Umweg. Vor einiger Zeit wollte ich in St. Peter im Schwarzwald auf dem Weg vom Parkplatz zu einer Klosteranlage eine Abkürzung durch einen Privatweg machen. Nach vielleicht 100 Meter hat sich mir ein großer Hund entgegengestellt und mich angebellt. Also da bin ich lieber zurückgegangen und habe den Umweg in Kauf genommen. Das war ein lohnenswerter Umweg. Auch bei euch in eurem Leben werdet ihr sicherlich viele Stationen finden, wo Gott Umwege macht. Aber sehen die in der Rückschau nicht eher wie Segenswege aus? Und es gibt aber auch Umwege, auch in meinem Leben, das muss man auch offen sagen, da werde ich diesen Sinn, den Sinn dieses Umweges in diesem Leben nicht mehr erfahren. Ich bin aber sicher, ich werde es einmal erfahren, aber nicht in diesem Leben. Manche haben durch solche Umwege sogar schon ihren Lebenspartner kennengelernt. Also ich kenne jemanden sehr gut, der hat den Fuß oder außerhalb von Baden-Württemberg sagt man, glaube ich, das Bein gebrochen, kam ins Krankenhaus und ist heute mit einer Krankenschwester verheiratet, die er da kennengelernt hat. Eine schöne Geschichte, ein schöner Umweg. Am Anfang hat er sich vielleicht auch gedacht, musste das sein, dass ich mir jetzt den Fuß breche. Aber hinterher hat er gewusst, warum er sich den Fuß gebrochen hat. Andere sind durch göttliche Umwege sogar schon vor dem Tod bewahrt worden. Wir sagen dazu Führung, keine Fügung des Schicksals, sondern Führung durch einen, der nie den Überblick verliert. Wenn Gott führt, dann wird selbst das, was in unseren Augen ein Umweg ist, zum richtigen Weg. Gott hat Israel also nach Etam in die Einsamkeit des Wüstenortes geführt. Das Etam des Neuen Testamentes ist der Garten Gethsemane, der Ort der Leiden. Da war Jesus schwach, verzagt. Jesus weiß also ganz genau, wie es uns in Etam ergeht. Und er ist bei dir in Etam, am zermürbenden Ort ganz nahe, und er spricht dich an, will dir helfen. Etam darf für dich zum Segensort werden. Aber egal an welchem Ort, das Einzige, was zählt, ist Gottes Gegenwart. Vers 21, sie brachen auf, Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Was früher war, zählt nun nicht mehr, denn Gott war und ist da. Die Wolke Gottes war ein deutliches Zeichen seiner Gegenwart. Selbst nachts mussten die Leute Israels nicht im Dunkeln tappen. Der Schein dieser Wolke, also das Zeichen der Gegenwart Gottes, hat ihnen den Weg gewiesen. Wie gesagt, es war nicht unbedingt der bequemste Weg, aber es war der richtige. Und ich finde, die Gemeinde Jesu gleicht in vieler Hinsicht der Wüstenwanderung Israels. Nach einer tollen Freizeit ist die Gemeinde in Sukkot angekommen. Alle haben sich lieb. Wunderbare Gemeinschaft, super Sache. Ein paar Wochen später ist Gemeindestunde. Es geht um strittige Themen und die Gemeinde ist im Handumdrehen in Etam gelandet. Also ihr Lieben, ich gehöre schon sehr viele Jahre einer Gemeinde an und ich weiß um Sukkot einer Gemeinde und ich weiß aber auch bei manchen Gemeindestunden um Etam, wie schnell man in Etam leiten kann. Und viele sind dann von der Gemeinde enttäuscht, vor allem wenn sie so etwas zum ersten Mal erleben. Den liebevollen Umgang unter Gläubigen hatte man sich doch ein bisschen anders vorgestellt. Mit Gott in die Zukunft, ja. Und wenn dich die Probleme niederdrücken wollen, dann denk daran, Tag und Nacht war Gott da. Ob sie nun ein fröhliches Lied angestimmt haben oder ob sie Trübsal geblasen haben, Gott war da. Gott ist da, damals wie heute. Auch unser Leben bleibt so eine Wüstenwanderung, aber unter der Führung von Jesus. Er ist diesem Weg vorangegangen und wer sich ihm als Führer anvertraut, der kommt ans Ziel. Und wenn er wirklich denkt, ich muss einen dunklen Weg gehen durchs finstere Tal, er ist da und der Weg kommt am Ziel. Und am Ende, wenn wir in der Herrlichkeit beim Vater sein sind, dann ist es letztlich egal, wie schwer der Weg hier war. Das ist nur eine kurze Zeit und diese Zeit geht vorüber und ist nichts gegen die Herrlichkeit beim Vater. Wer sich Jesus also als Führer anvertraut, kommt ans Ziel, so sicher wie auch Israel damals ins versprochene Land Kana angekommen ist. Was gestern war, das zählt nicht mehr, denn Jesus ist bei uns. Auch künftig werden wir vielleicht Umwege geführt, aber wir wollen Gott vertrauen, dass er uns den richtigen Weg führt, auf dem wir dem Ziel ein Stück näher kommen. Ich schließe mit zwei Liedstrophen. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Treu ist der Hüter, der über dich wacht. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt. Gott wird dich tragen durch Tage der Not. Gott wird dir beistehen in Alter und Tod. Fest steht das Wort, ob auch alles zerstäubt. Gott ist ein Gott, der in Ewigkeit bleibt. Amen.